Ich lese nun das Kreuz, die Theologie eines Todes von Thomas Noack. Das Leiden am Kreuz war nicht die Erlösung. Swedenborg schrieb, das Leiden am Kreuz war die letzte Versuchung, die er als der größte Prophet auf sich genommen hat und war das Mittel zur Verherrlichung seines menschlichen, das heißt zur Vereinigung mit dem Göttlichen seines Vaters. Es war aber nicht die Erlösung. Swedenborg schreibt weiter, dass man glaubt, das Leiden am Kreuz sei die Erlösung schlechthin gewesen, ist ein fundamentaler Irrtum der Kirche. Zusammen mit dem Glauben an die drei Personen des einen göttlichen Wesens und die zwei Naturen der einen Person des Erlösers hat dieses Dogma die ganze Kirche, will sagen, die ganze christliche Theologie verwüstet. Angesichts solcher Worte kann man den Rausschmiss der neuen Kirche aus der alten verstehen. Denn das Kreuz ist zum Symbol der Erlösung geworden. Doch auch die neue Kirche, deren Symbol die Gottessonne des Auferstandenen ist, steht auf dem Boden bestimmter Schichten des Neuen Testaments. Und auch ihre Theologie hat eine soteriologische Dimension. Soteriologie ist die Lehre von der Erlösung aller Menschen. Aber sie unterscheidet klar zwischen Kreuz und Erlösung. Erlösen bedeutet von der Verdammnis befreien, vom ewigen Tod erretten, der Hölle entreißen und die Gefangenen und Gebundenen der Hand des Teufels entwinden, schreibt Swedenborg. Die Erlösung bestand in der Unterjochung der Höllen und der Neuordnung der Himmel und so in der Vorbereitung einer neuen geistigen Kirche. Das ist unter Erlösung zu verstehen. Außerdem ist sie kein punktuell einmaliges Ereignis, denn so Swedenborg, der Herr vollbringt auch heute, also im 18. Jahrhundert, eine Erlösung, die im Jahr 1757 mit dem jüngsten Gericht begann. Daher darf man die Erlösung nicht exklusiv mit der Kreuzigung in eins setzen. Doch welche Bedeutung bleibt dann noch für das Kreuz übrig? Cicero bezeichnete die Kreuzigung als die grausamste und scheußlichste Todesstrafe. Das war die Bedeutung des Kreuzes bis zu jenem ersten Tag der Woche, als nämlich die Frauen zum Grab kamen, der die Welt für immer verändern sollte. Damals begann die geistige Durchdringung des leeren Grabes. Aus Tränen wurden Tautropfen des Himmels. Alles erschien in einem neuen Licht. Jesus verstand sich selbst als Prophet und wurde auch vom Volk als solcher angesehen. Daher deutete er seinen Tod im Horizont des Schicksals der Propheten, nämlich, doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tag wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkomme. In Matthäus 12,40 vergleicht Jesus sein Schicksal mit dem des Propheten Jona. Daraus schließt Swedenborg, der Herr stellte, weil er das göttliche Wort selbst war, durch sein Leiden am Kreuz als der Prophet schlechthin das Judentum zeichenhaft dar, insofern es, also das Judentum, das Wort entweihte. Die Kreuzigung ist demnach im Kontext der prophetischen Zeichenhandlungen zu verstehen. Durch diesen Tod sollte Jesus nach dem Willen des Judentums als ein von Gott Verfluchter dargestellt werden. Doch tatsächlich wurde das Kreuz zum mit prophetischer Vollmacht verkündigten Gerichtsurteil über das Judentum, das, wie es die Kreuzestafel anzeigte, seinen eigenen Messias ausrotten wollte. Auch nach dem Bericht des Johannesevangeliums geriet das Gericht über Jesus zum Gericht Jesu über sein Volk. So ist das Kreuz ein prophetisches Zeichen sondergleichen, das den tatsächlichen Zustand des Judentums zur Zeit Jesu offenbarte. Den Zustand der Entweihung des Wahren, der die eigentliche Ursache der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus und somit des Endes des antiken Judentums war. Diese Deutung des Kreuzes als Gerichtsurteil über das Gottesvolk ist noch keine soteriologische, also die Erlösung betreffend. Swedenborg trägt aber noch eine weitere vor, die heilsgeschichtliche Konsequenzen hat. Das Leiden Jesu am Kreuz war nämlich auch die letzte Versuchung und das Mittel zur Verherrlichung seines Menschlichen. Da Versuchungen nichts anderes sind als Kämpfe gegen die Höllen, kann das Leiden am Kreuz auch als der letzte Kampf und Sieg dargestellt werden. Von den Versuchungen Jesu ist im Neuen Testament kaum die Rede. Wir können nur auf die 40 Tage in der Wüste und zwei Stellen im Hebräerbrief hinweisen. Nach Swedenborg gehören außerdem der Kampf in Gethsemane und das Leiden am Kreuz als die letzten Versuchungen dazu. Das Alte Testament christlich gelesen, gewährt dagegen einen umfassenderen Einblick in die inneren Kämpfe Jesu. Zu verweisen ist auf die Psalmen und die Propheten, ein eminenter Text in dieser Hinsicht schon in neutestamentlicher Zeit als solcher erkannt, ist das Lied vom leidenden Gottesknecht. Da komme ich später noch drauf zurück. Die beständigen Kämpfe und Siege und insbesondere der brutalste am Kreuz bewirkten die Verherrlichung Jesu. Indem Swedenborg diese Idee zum zentralen Interpretament des Kreuzestodes machte, knüpfte er im Neuen Testament vor allem an das Johannesevangelium an. Das johannäische Auge erkannte mit dem geistigen Scharfblick des Adlers im äußeren Geschehen das innere Geheimnis Gottes und so im Aufstieg nach Jerusalem, der Stadt des Jahwe-Tempels, und in der Erhöhung am Kreuz die Aufnahme Jesu in den Bereich des Göttlichen. Als zentrales Deutewort der sinnfälligen Akte des Hinaufsteigens und des Erhöhtwerdens des Menschensohnes wählte Johannes verherrlichen, das heißt im Griechischen doxa zein. Um die Bedeutung dieser Wortwahl verstehen zu können, muss man sich den alttestamentlichen Hintergrund vergegenwärtigen. In der Septuaginta der griechischen Bibel der ersten Christen ist doxa das Substantiv, von dem das Verb doxazein abgeleitet ist. Die beherrschende Übersetzung des hebräischen Wortes kabod, das heißt Herrlichkeit. Der kabod, also die Herrlichkeit, ist die Erscheinungsform Jahwes. Er lässt sich im Zelt der Begegnung und im Tempel Salomos nieder, um die Einwohnung Gottes in der Welt anzuzeigen. Dementsprechend heißt es im Prolog des Johannesevangeliums: Und der Logos wurde Fleisch und zeltete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Fleisch, das heißt Jesus in seiner Leiblichkeit, ist also der Tempel des neuen Bundes, in dem sich der Kabod Jahwes niedergelassen hat. Doch Johannes verwendet nicht nur das Substantiv Herrlichkeit, sondern mit Vorliebe auch das Verb verherrlichen. Damit deutet er auf einen Vorgang, nämlich den der Verherrlichung oder der Aufnahme Jesu in den Kabod oder die Herrlichkeit seines Vaters. Er deutet also auf die Vergöttlichung Jesu, der so der Kyrios oder Adonai, das heißt Herr, des neuen Bundes wurde. Der schaubare Gott, in dem der Unschaubare wohnt wie die Seele im Leib. Swedenborgs Auslegung ist daher völlig sachgemäß, wenn er schreibt, Verherrlichen heißt göttlich machen. Und da die Verherrlichung durch das Leiden am Kreuz geschah, ist es das Mittel zur Verherrlichung bzw. Vergöttlichung Jesu gewesen. Durch die Auferstehung wurde der im Kampf am Kreuz errungene Sieg zumindest für die Anhänger Jesu öffentlich. Die Auferstehung war keineswegs die Antizipation des Ausgangs der Menschheitsgeschichte, die Vorwegnahme der allgemeinen Totenauferstehung am Ende der Geschichte, sondern ein einmaliges Ereignis, das so keinem anderen Sterblichen widerfahren wird. Für sie besteht die Auferstehung in der Wiedergeburt, denn wenn der Mensch wiedergeboren wird, dann wird er aus einem Toten ein Lebender. Er steht also von den geistig Toten auf. Obgleich sich die Verherrlichung von einem Sünder nicht wiederholen lässt, wurde sie zur Voraussetzung der Wiedergeburt, die Swedenborg deswegen das Abbild der Verherrlichung des Herrn nennt. Kreuz und Auferstehung überwanden den kultischen Gottesdienst und gaben den inneren Weg zum Herzen Gottes frei und somit auch zu einer neuen Religion. Das wurde dadurch angedeutet, dass beim Tod Jesu der Vorhang im Tempel zerriss und den Blick in das Allerheiligste freigab. Das entsprechende Bild bei Johannes ist der Lanzenstich des Soldaten in die Seite und das Herz Jesu. Dass die Lanze nicht nur den Brustraum durchbohrte, sondern auch das Herz Jesu als das Allerheiligste des neuen Tempels, ergibt sich daraus, dass nicht nur Wasser, sondern auch Blut aus der Wunde floss. Auch wenn der Tod Jesu nicht das Ereignis der Erlösung war, sondern das Mittel zur Verherrlichung Jesu, kommt ihm doch eine soteriologische Bedeutung zu, also eine erlöserische Komponente. Jedoch nur eine mittelbare. Pointiert gesagt, das Kreuz brachte zwar nicht die Erlösung, wohl aber den Erlöser hervor. Swedenborg formulierte das so: Obgleich nun aber die Erlösung und das Leiden am Kreuz zwei verschiedene Dinge sind, so bilden sie doch im Hinblick auf das Heil ein Ganzes. Denn der Herr wurde durch die Vereinigung mit seinem Vater, die durch das Leiden am Kreuz vollbracht wurde, zum Erlöser in Ewigkeit. Durch die am Kreuz zum Abschluss gebrachte Vereinigung des Göttlichen mit dem Menschlichen kann das Heil nun bis zum menschlichen Geschlecht gelangen. Daher lautet der Glaube des neuen Himmels und der neuen Kirche in seiner allgemeinen Form folgendermaßen: Der Herr von Ewigkeit, welcher Jehova ist, kam in die Welt, um die Höllen zu unterjochen und sein Menschliches zu verherrlichen. Ohne dies hätte kein Sterblicher gerettet werden können, und diejenigen werden gerettet, die an ihn glauben. Die Unterjochung der Höllen, das ist die Erlösung, und die Verherrlichung des Menschlichen durch die Kreuzigung dienen also beide, obwohl sie unterschieden werden müssen, demselben Ziel, nämlich der Errettung des menschlichen Geschlechts. Das Kreuz hat demnach eine indirekt soteriologische, also erlöserhafte Bedeutung. Vor dem nächsten Kapitel, das um die Satisfaktionstheorie geht, hören wir das zweite Musikstück, das ist aus dem Messias von Händel. Und zwar: Wahrlich, er trug unsere Qual und litt unsere Schmerzen. Aus dem Messias von Händel in der englischen Version.